Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt. Mit dem emeritierten Abt Primas, Notker Wolf und Sigmund Gottlieb.
Wir haben das Jahr 2023 erlebt als ein Annus Horribilis, sagen manche. Ein schreckliches Jahr, so haben es viele empfunden, mit Kriegen, mit Wohlstandsverlust, mit Armutswachstum, auch in Deutschland. Menschen, die sagen, wir kommen mit dem, was wir haben, nicht mehr über die Runden. Und gleichzeitig sagen, die Politik hat das noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und wir stehen an der Schwelle, Notker, zum neuen Jahr, zum Jahr 2024 und haben nicht unbedingt jetzt die berechtigte Hoffnung, dass sich dieser Zustand so schnell ändern wird. Die beiden großen Kriege, die wir im Augenblick erleben, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Krieg im Nahen Osten, sind im Augenblick noch nicht betrachtbar, als dass sie einem Ende zugingen. Also für die Menschen scheint dieses Jahr nicht sehr gut zu beginnen und nicht sehr zuversichtlich zu beginnen. Wie siehst du dieses Jahr 2024? Mit welchen Gefühlen, wahrscheinlich auch mit welchen gemischten Gefühlen, gehst du in dieses Jahr?
Ich würde eher sagen, ja, mit gemischten Gefühlen, ein bisschen in den Nebelschwaden, die wir sonst auch im Januar erleben oder im Februar oder im November. Man weiß eigentlich nicht recht, wie es ausgehen soll. Gerade wie ein Friede zustande kommen soll. Ich habe jetzt öfters schon darauf hingewiesen, die Weihnachtsbotschaft sagt ja eigentlich, Friede den Menschen des göttlichen Wohlgefallens, den Menschen der göttlichen Gnade. Friede ist eigentlich ein Geschenk Gottes, weil wir Menschen immer gleich wieder aggressiv sind, wieder ausholen in neue Territorien. Wir wollen, haben ein riesen Besitzstreben. Wir wollen einfach, wie beispielsweise Putin jetzt wieder auf die Ukraine ausgreifen wollte oder wie die Hamas mit aller Gewalt Israel auslöschen möchte und deshalb Israel sagt, dann müssen wir die Hamas auslöschen. Also ich sehe noch in einem Dickicht kein wirklich dichtes Licht, höchstens Hoffnungsschimmer. Der Hoffnungsschimmer besteht letzten Endes immer erst im kleinen Bereich.
Wobei du sagst, wir haben keine Vorstellung, wie das zu einem friedlichen Ende kommen soll in absehbarer Zeit. Man kann es zuspitzen und kann es konkretisieren und sagen, die Politik, deutsche Politik genauso wie internationale Politik, hat ebenfalls offensichtlich kaum eine Vorstellung, wie man einen solchen Krieg zu einem Ende bringt. Und das ist etwas, was die Menschen empfinden und fühlen. Und daher kommt auch am Beginn dieses Jahres 2024 natürlich weiter dieser große Vertrauensverlust in die Eliten, den wir schon seit einiger Zeit feststellen müssen.
Wir haben im Moment keine Politiker, in die wir volles Vertrauen setzen könnten. Aber ich denke jetzt bei dem Nahostkrieg, ich habe jetzt erst jüngst wieder Richtung Tendenzen gesehen. In Ägypten, bei den Vereinigten Emiraten, selbst in Saudi-Arabien, die sagen, wir brauchen einen Frieden. Sagen sie nicht so laut, denn die können ja nicht den Hamas in den Rücken fallen. Aber die sagen, wir brauchen zum Erhalt unseres Wohlstandes, brauchen wir wieder Frieden.
Ja, möglicherweise könnte das ja dann die Botschaft sein. Ja. Diese brutale durch nichts zu entschuldigende terroristische Eskalation dieses Konfliktes führt ja möglicherweise auch zum Druck, endlich eine dauerhafte Lösung für Frieden im Nahen Osten zu erhalten, wobei wir ja nicht wissen und uns auch, glaube ich, kein Urteil darüber erlauben können, wie stabil so etwas sein kann, auch wenn wir etwa in den Iran schauen. Nein.
Und dann die umgekehrte Seite. Ich habe die Siedlungen gesehen im Westjordanland, etliche. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mich gefragt, wie soll da ein Friede zustande kommen? Das kann sich die Bevölkerung doch nicht bieten lassen. Und wie da ein Friede zustande kommen soll, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Und natürlich auch mit der Ukraine, wenn ich hier sehe, dass sich die USA mal wieder zum Teil schon abwenden möchte.
Was ja mit dem Wahlkampf des Jahres 2024 zu tun hat.
Ja. Die haben offenbar, merken die gar nicht, wo es lang geht. Sie haben zuerst großes Geschrei bei Afghanistan seinerzeit und dann von einer Sekunde auf die andere wird es annulliert. Und damit wird den anderen wieder volles Recht gegeben. Ich möchte wissen, was die USA sagen würde, wenn Putin wieder an der ostdeutschen Grenze steht mit seinen Leuten. Denn das ist ja sein eigentliches Begehr, das Baltikum, auch Polen und die ganze, praktisch ganz Osteuropa wieder zu einem neuen Sowjetreich heranzubilden. Und da werden sich da wird so viel verschoben, ich weiß wirklich auch noch nicht, wo das alles hingehen soll.
Aber da muss man ja auch, Notker, verstehen, dass die Menschen eben orientierungslos sind und Sorgen haben und je nach Naturell auch Angst haben und sagen, wo soll denn das hingehen? Was bedeutet das für unsere Kinder, für unsere Enkel? Was bedeutet das für unsere Lebensplanung? Alles gerät durcheinander und die Angst vor Wohlstandsverlust kommt natürlich dazu, auch das fast sichere Gefühl, es wird nicht mehr auf dem Niveau bleiben, wie es bisher war. Und sich daran zu gewöhnen, ist ja für viele Menschen auch erst einmal ein Zivilisationsschock.
Ja, du hast zu Recht gesagt, sich gewöhnen. Ich glaube, der Mensch kann sich umgewöhnen an dass er nicht immer so viel braucht. Wir haben uns auch an etwas anderes gewöhnt, dass wir evolutionär daran glauben, dass es den Kindern immer besser gehen muss. Ja, was heißt denn besser gehen? Materiell müssen sie noch mehr haben, als wir jetzt haben.
Das ist übrigens interessant, was du sagst, denn wir stellen ja schon bei vielen Jugendlichen fest, auch bei jungen Akademikern, die dann einen Job übernehmen, dass die ganz andere Werte haben als noch ihre Eltern oder Großeltern. Ja. Die sagen, es kommt mir jetzt nicht mehr auf 1.000 Euro mehr Gehalt an. Ich brauche einen Betriebskindergarten. Ich brauche
einen erfüllenden Beruf.
Ja, und eine Balance zwischen Work-Life-Balance ist ein Begriff, der mir etwas schwer über die Lippen geht, aber ich akzeptiere das. Also ich habe nie in meinem Leben nach Work-Life-Balance gefragt, sondern es war immer Balance und meistens war es Work. Und ich glaube, bei dir war es nicht viel anders. Aber es ist ja was Gutes, dass die jungen Leute da schon umdenken und sagen, also immer mehr Wohlstand, immer mehr PS im Wagen, immer mehr, immer größere schneller. Wohnungen, immer schneller, immer höher, immer weiter, ist nicht mehr unser Ding. Da ändert sich ja schon was.
Und da habe ich eigentlich wiederum in unserer benediktinischen Tradition eine gute Richtschnur, nämlich die Balance zwischen Gebet, Arbeit und
Ora et labora.
Ora et labora et lege. Mhm. Also lies auch. Mhm. Und Benedikt sagt, der Müßiggang ist der Feind der Seele. Mhm. Jeder soll eine bestimmte Zeit arbeiten, das ist wichtig, damit er auch sich selber erfährt und den Unterhalt beibringt für die Gemeinschaft. Aber das ist noch lange nicht alles. Und da die richtige Balance zu finden, jetzt in unserer modernen Zeit denken wir wieder an sowas.
Mhm. Ich frage mich manchmal, und das ist ja auch eine Entwicklung, die in das nächste Jahr hineinreicht, weil sie schon längst begonnen hat, haben wir eigentlich in unserer Mehrheit in Deutschland das Gefühl für den Wert und für die Würde der Arbeit verloren? Ich kenne viele Leute, deren Jahresbeschäftigung ist es, die Brückentage so zu organisieren, dass möglichst lange Urlaubsstrecken dabei herauskommen. Oder schauen wir uns das Bürgergeld an, was ja nicht unbedingt ein Anreiz zur Arbeit ist, auch wenn es anders gedacht war. Schauen wir uns die Vier-Tage-Woche an. Mir hat neulich der IFO-Chef Füst gesagt, also wenn wir hätten eine ganz andere Arbeitslosenzahl, wenn wir heute nicht mehr nur 4 Tage arbeiten würden, was keiner laut sagt. Aber so ist es ja. Also geht Wert und Würde der Arbeit verloren?
Arbeit ist, glaube ich, immer eine Last. Aber und eine Anstrengung, das schon in der Bibel bei der Vertreibung aus dem Paradies gesagt. Aber wir brauchen die Arbeit, um uns auch selber zu erfahren, unseren eigenen Wert und unsere eigene Würde. Natürlich kommt es darauf an, was ich für eine Arbeit leiste, was ich tun muss. Also es ist sicher nicht einfach, wenn ich jetzt gerade an die Lokführergewerkschaft denke, die ja also alles reduzieren möchte. Aber ich denke dann auch an meine Besuche in den USA. Dort haben die Leute 14 Tage Urlaub im Jahr. Wie viel Urlaub haben wir hier? Deutschland ist das Land mit den meisten Urlaubstagen. Ich glaube, die Italiener kommen bald hinterdrein, die machen das auf eine andere Tour. Die Kirche hat interessanterweise in Italien die Festtage, die auf den Donnerstag gefallen sind, Christi Himmelfahrt oder andere auch, auf den Sonntag verlegt, damit nicht so viele Brückentage eingeschoben werden, damit die Wirtschaft auch noch florieren kann. Ich glaube, wir müssen einfach realistisch sein. Zum einen brauchen wir die Arbeit, wenn nichts mehr funktioniert. Langsam ist mein Eindruck sowieso in Deutschland so. Wenn ich mir vorstelle, vor Weihnachten noch war es so, dass der Schneeeinbruch kam, der Wintereinbruch, nichts funktionierte. Als wir endlich darauf hofften, wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können, kam schon wieder ein Streik. Mhm. Das halte ich für verantwortungslos.
Ja, ich denke auch, dass wir gerade im Bereich der Kundenbetreuung, der Kundennähe, inzwischen in einen beinahe archaischen Zustand in Deutschland zurückgefallen sind.
Ursprünglich hieß es oft auch, kundenfreundlich zu sein. Aber was hier passiert, das ist kundenfeindlich. Und das müssen wir sehr deutlich auch sehen. Ich verstehe die ganzen Anliegen auch, dass die wieder mehr Geld wollen. Aber warum muss ich immer weniger arbeiten? Also und dann herumsitzen, was passiert dann? Neuerdings ist ein wichtiges Schlagwort aufgetaucht, darüber ließe sich auch mal ein Buch schreiben, über Langeweile. Was tun dann die Leute? Ist Langeweile wirklich der Würde des Menschen gemäß?
Sie werden also mit Sicherheit nicht, was idealtypischerweise ja dann gewünscht würde. Sie werden mit Sicherheit nicht Goethe und Schiller lesen und sich weiterbilden, ja? Sondern sie werden ihren Freizeitkonsum ausdehnen und sozusagen für die Produktivität der Gesellschaft vergleichsweise wenig beitragen können.
Höchstens für die Produktivität des Tourismus.
Ja. Notke, wie betrachtest du auch mit Blick auf das nächste Jahr dieses Thema Spaltung unserer Gesellschaft? Das scheint mir schon sehr, sehr dramatisch zu sein. Also wir haben natürlich eine Spaltung zwischen Armen und Reichen. Natürlich nicht in dem Maße wie in anderen Regionen dieser Welt, aber immerhin, sie hat sich schon verschärft, diese Situation. Wir haben eine Spaltung zwischen den Wissenden und den Unwissenden. Übrigens für einen Sozialstaat wie Deutschland eine Katastrophe, dass wir diese Lücke nicht schließen können, dass diejenigen, die weniger Chancen haben, auch ihre Chancen bekommen müssen, in der Bildung zum Beispiel. Wir haben die Spaltung zwischen den digitalen Wissenden und den digital Analphabeten.
Ja.
Also es ist eine Spaltung der Gesellschaft. Viele haben nicht mehr die Möglichkeit, teilzuhaben.
Ich glaube, es sind verschiedene Arten von Spaltungen, die du auch genannt hast jetzt. Da müsste man jede einzeln angehen. Wenn es im politischen Bereich dann noch ist, würde ich sagen, wir brauchen wieder Diskussion. Wir brauchen den politischen Diskurs, aber auch sonst den Diskurs in unserer Gesellschaft, zum Beispiel über Bildung. Wir müssten mal ehrlich sein und sagen, durch Twitter und durch diese ganzen durch SMS, durch diese Kurzmeldungen verlieren wir die Gabe der Sprache und des Ausdrucks. Das ist natürlich unbequem, dann sich hinsetzen zu müssen und zu lernen, studieren zu müssen, auch Literatur zu lesen, aber nur das bildet. Wir müssten uns fragen, was macht Bildung aus, wie kommen wir zur Bildung?
Die Neue Zürcher hat neulich geschrieben auf der Seite 1, und zwar nicht als Überschrift über einem Kommentar, sondern über einem Bericht, die Deutschen werden immer dümmer. Und haben darauf auf die neueste PISA-Studie abgehoben und auf die mangelnde Fähigkeit vieler junger Leute zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Also die die Grundbildungsarten, die man ja gerne etwas in den Hintergrund geschoben hat.
Es ist so, dass die Handys hier eine enorme Rolle spielen, aber auch der Computer und auch die Bevölkerung einfach. Ich weiß nicht, dass Bildung nicht geschätzt wird, zu wenig geschätzt wird, weil man nicht immer den unmittelbaren Erfolg sieht. Und zweitens, es soll ja auch nie etwas eine Mühe bilden, mal anstrengen. Wenn ich also eine Fremdsprache studieren möchte, wenn ich mir ein Buch suche, dann heißt schon wieder 30 Tage Spanisch ohne Mühe. Das ohne Mühe könnten die sich streichen.
Haben wir verlernt, uns anzustrengen? Haben wir das verlernt in den letzten Jahren? Und warum ist das so gekommen?
Der Hang zur Bequemlichkeit, der steckt aber im
Menschen. Immer im Menschen schon gesteckt.
Die Trägheit steckt in uns, ist auch was Wunderbares.
Ja, aber warum ist das erst jetzt so ausgebrochen?
Früher hatten wir eher noch Gegenmaßnahmen. Wir hatten ein Bildungskonzept da. Wenn ich noch an Humboldt denke oder Pestalozzi und diese Leute alle, die hatten sich Gedanken gemacht über Bildung und die hatten auch den Einfluss. Aber da war heute bestimmt eher die kurzfristige Tagespolitik, was gefordert wird. Wenn ich etwas fordere, was nicht gerade genehm ist, werde ich nicht mehr gewählt.
Mhm.
Und deshalb geht alles nur auf Kurzfristigkeit. Wir haben es ja auch gesehen. Es war erstaunlich in meinen Augen, dass wir, zunächst war es typisch, dass wir auf G8, auf die Achtklassigkeit runtergegangen sind.
Ja, haben wir ja dann wieder korrigiert. Ja,
dass wir aber dazu fähig waren, das wieder zu korrigieren, das habe ich für sehr positiv empfunden. In Baden-Württemberg sind sie ja jetzt erst so weit. Und gegen Kretschmer versuchen sie, das wieder durchzusetzen. Mhm. Das war ja auch bei uns so. Man muss, die Elternschaft musste aufstehen gegen, und auch die Lehrer, gegen die Regierungsverordnung, die natürlich den Menschen an sich entgegenkommen wollte. In Wirklichkeit haben die Eltern gemerkt, so geht's nicht.
Notke, ich bin sehr beunruhigt mit Blick auf das Jahr 2024 über unseren Umgang in Deutschland mit Minderheiten, mit Juden, mit anderen Minderheiten, also Thema Antisemitismus und Rassismus. Das kann man nicht mehr verschweigen. Das muss mit aller Deutlichkeit angesprochen werden. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir das nicht mehr vorstellen können, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr aus ihrer Wohnung zu gehen trauen, dass sie die Pizza beim Pizzabäcker nicht mehr unter ihrem eigenen Namen bestellen, weil sie Angst haben. Nicht Sorge, Angst. Sie haben Angst und sagen selber, wir haben uns das nicht vorstellen können, dass so etwas wieder passiert, dass wir um unser Leben fürchten.
Ja, und dass sich diese Antisemiten in der Öffentlichkeit noch so zeigen können und losdonnern können, die Juden auszuradieren, halte ich für unmöglich. Auch, dass unsere Politik und unser Rechtsstaat hier nicht mehr sichtbar wird, nicht mehr deutlich wird und Einhalt gebietet. Das kostet natürlich, das ist klar, aber das ist unsere Verpflichtung. Und wir haben wahrscheinlich zu wenig bedacht, was es bedeutet, einfach die Türen allen zu öffnen.
Ja.
Ich denke immer noch, wie ich in den USA war, wie einer mir sagte, weißt du, bei uns muss wenigstens jeder auf das Grundgesetz den Eid ablegen, wenn er eingebürgert werden möchte. Und was ist bei uns? Nix, die können treiben, was sie wollen und werden trotzdem dann eingebürgert, wenn sie die richtigen Beziehungen haben.
Und was noch hinzukommt, das empfinde ich auch als ein großes Problem, das uns sicher 2024 weiter beschäftigen wird, das ist diese Gleichgültigkeit eines großen Teils unserer Bevölkerung in Deutschland gegenüber diesen Angriffen, gegen Minderheiten. Es ist eine Gleichgültigkeit. Der so als hätte man nichts damit zu tun, als würde man sich nur noch um die Verteidigung des eigenen Wohlstands kümmern, aber nicht mitmenschlich um die Minderheiten.
Dass der Antisemitismus noch so möglich wäre, hätte ich nie geglaubt. Und schon gar nicht von einer Kulturinstitution, von der Documenta in Kassel.
Ja.
Skandal. Und das geht noch weiter jetzt dort. Mich erschreckt es, dass diese Leute immer noch nicht aufgeschreckt sind und verstört sind, sondern ihren Antisemitismus weiterpflegen können. Brauchen wir denn wirklich immer einen Holzhammer? Aber wir haben es dort mit anderen Leuten zu tun und die meinen, sie können dort ihre Ideen durchsetzen Publikumsträchtigkeit. Also es ist unglaublich einfach.
Es gibt ja einen pseudo-intellektuellen Antisemitismus, der Israel sagt, aber die Juden meint. Es gibt den ganz schlimmen Antisemitismus von rechts, den ich im Augenblick für die größte Gefahr halte. Es gibt ihn aber auch von links. Der wird häufig totgeschwiegen. Ja. Und es gibt ihn vor allem aus der Mitte unserer Gesellschaft, aus der schweigenden Mehrheit heraus, die sagt, so schlimm ist es gar nicht. Ja. Und das ist natürlich eine schlimme Entwicklung.
Und wir müssen, glaube ich, sehr rasch an die Schulen denken, Volksschulen und so weiter, an die wirkliche Aufklärung der Schüler. Wir haben ja jetzt so viele Migrantenschüler hier.
Ja.
Es kann nicht sein, dass die Migranten alle in die antisemitische Richtung getrieben werden.
Ja, mit der sie ja hierher kommen, weil sie so indoktriniert sind. Auch das ist ein Thema, das angesprochen gehört und nicht verschwiegen werden darf. Notke, gib uns bitte für 2024 am Schluss wenigstens noch ein bisschen Hoffnung.
Also für einen Christen gelten die Schlussworte des Matthäusevangeliums. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich. Es hat immer Probleme gegeben und wir machen trotzdem weiter.
Danke, Notker.
Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de. Die-tagespost.de